Ich werde mich kurz fassen, weil wir mit der Zeit schon etwas fortgeschritten sind. Und zwar will ich versuchen, einen etwas differenzierten Blick auf therapeutische Ansätze bei der Sinusitis zu geben. Ja, heute schon erwähnt worden, die Definition der Sinusitis, das europäische Positionspapier der Rhinosinusitis. Mittlerweile gibt es die dritte Ausführung von 2005 bis 2007 bis 2012, letztlich auf ein EBM-basiertes Nachschlagewerk von Experten zusammengestellt. So gibt es das nicht. Sie wissen, dass zumindest zwei von diesen Symptomen, Mittelgesichtsdruck, Hypertension, Obstruktion, Hyposmie und Husten auftreten soll, damit wir von einer Sinusitis sprechen können, beziehungsweise von einer sogenannten Rhinosinusitis, da das ein Sammelbegriff für sämtliche Erkrankungen der Schleimhäute von der Nase und Nasennebenhöhlen darstellt. Die Funktion der Nebenhöhlen sind uns bekannt. In den Büchern steht drinnen, dass der Kopf leichter ist, dass die Stimme eine bessere Resonanz hat. Bin da ein bisschen skeptisch und unterm Strich glaube ich, wirklich wissen tun wir es eigentlich nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn die Belüftung der Nebenhöhlen gestört ist, dann haben wir Beschwerden. Sprich, wenn sie keine Luft kriegt, dann haben die Leute Probleme. Und diese Probleme, jetzt geht es wieder zurück, wie geht denn das? Sind meistens durch eine enge Anatomie verursacht oder durch eine Störung des mukoziliären Transportes. Die Symptome von so einer Belüftungsstörung kennen Sie. Die Leute haben das Gefühl, sie kriegen schlecht Luft durch die Nase, sie haben ein Druckgefühl im Kopf, das kann schwanken, ständig auftreten, sich wieder bessern. Es kommt in der Höhle drin zu einer Resorption der Luft, es kommt zu einem Unterdruck, zu einem Anstieg von CO2, das bewirkt eine Schleimhautschwellung, eine vermehrte Sekretproduktion, es kommt zu einer Umwandlung von den sekretorischen Drüsen, die lokale Abwehr sinkt, die Keime werden pathogen und letzten Endes kommt es zu einer Störung des respiratorischen Epithels, zu einer Störung des Sekretabtransportes und wenn diese Symptome, die Sie schon alle kennen, länger als 3 Monate andauern, dann sprechen wir von einer sogenannten chronischen Sinusitis. Diagnostisch haben wir auch schon einiges gehört. Sie kennen die Endoskopie in den 50er Jahren von Professor Walter Messerklinger ins Leben gerufen. Die Erkenntnisse durch die Endoskopie im Bereich der seitlichen Nasenwand können Rückschlüsse auf Erkrankungen der Nebenhöhle führen oder auch umgekehrt so quasi durch Veränderungen im Bereich der Erkrankungen können wir Rückschlüsse auf die Erkrankung in der Nebenhöhle selber ziehen. Diagnostik ist schon eingegangen worden, die Bildgebung. Bereits 1998 gibt es eine Arbeit, die untersucht hat, wie aussagekräftig CT in den Nebenhöhlen und Röntgenbilder im Vergleich sind. Wobei, muss man sagen, vor 15 Jahren die Qualität der Bildgebung sicher noch nicht der entsprochen hat, die sie heute ist. Wobei auch die Zugänglichkeit zum CT 1998 vielleicht noch nicht so routinemäßig leicht war wie heute. Und Sie sehen, dass von diesen Patienten in 60% im Sinne einer normalen Röntgendiagnostik eine Sinusitis ethmoidalis festgestellt wurde. Die 30 oder 40 negativen Patienten wurden dann ergänzend mit einem CT untersucht und auch die waren positiv. Das heißt, eigentlich ist das CT, wir wissen es mittlerweile, die Methode der Wahl. Bakteriologie sei in den Raum gestellt, Abstriche der Nasennebenhöhlen können Sie wirklich eigentlich nur im Sinne eines Punktates machen. Repräsentativ dazu sind aber auch die Abstriche im Bereich des mittleren Nasenganges, wobei nur in 8% der Kieferhöhlenpunktionen, die Kieferhöhlenpunktionen positiv waren, wenn die die Abstriche der mittleren Nasengänge negativ waren. Eine Keimkonkordanz trat in 20 bis 90% der Fälle auf, was eigentlich ein sehr, sehr großer Streuwert ist. Die Keime kennen Sie, das anaerobe typische Spektrum sowie anaerobe Spektrum, wobei beim anaeroben Spektrum prima natürlich auch eine dentogene Ursache zu denken ist. Behandlungsziel ist immer das Gleiche, das heißt, ich muss schauen, dass die Nebenhöhlen offen sind, dass sie Luft kriegen, dass sie über das physiologische Ostium geöffnet sind, dass auch ein physiologischer Sekretabtransport stattfinden kann. Hier noch einmal ein Bild zu einer Anatomie, wie wir sie heute schon mehrfach gesehen haben. Wichtig ist dieses Infundibulum oder so quasi die Schlüsselstelle, die zentrale Drainagestelle zu den Sippenzellen, zu der Kieferhöhle und über die Sippenzellen den Rezessus frontalis in die Stirnhöhle. Therapeutisch stehen uns abschwellende Maßnahmen systemisch oder lokal zur Verfügung. Ein kleines Beispiel möchte ich nur zeigen, ein Patient, der schon mehrmals auch von mir operiert worden ist im Sinne einer chronischen Sinusitis, ist dann ein drittes Mal geschickt worden, wieder zur Operation, eigentlich weiß ich nicht mehr, was ich da operieren soll, habe den Patienten dann, nachdem sich das auf alle Schleimhäute, und Sie sehen, die
man denn den Pfeil?
Die ganzen Schleimhäute eigentlich zirkulär geschwollen sind, dass es nicht so ein lokales Belüftungsproblem ist. Die Kieferhöhlen teilweise offen. Wir haben die Patienten dann über 6 Wochen mit Cortison anbehandelt und siehe da, die Eingänge zu den Nebenhöhlen haben sich geöffnet. Die Nebenhöhlen waren wieder gut einsehbar und man hat eigentlich fast keine Schleimhautschwellung mehr gesehen, was ein Zeichen einer, wir sagen immer, einer systemischen, eigentlich einer Schleimhauterkrankung ist und nicht unbedingt mit einer funktionellen Komponente alleine einhergeht. Die chirurgischen Methoden kennen Sie endoskopisch im Sinne einer funktionell endoskopischen Nebenhöhlenchirurgie, von einer einfachen Infundibulotomie hinreichend bis zu einer Pan-Sinus-Operation, wo wir alle Nasennebenhöhlen eröffnen, weil alle Nebenhöhlen so quasi eine Belüftungsproblematik haben, sei es durch mechanische Probleme oder auch durch eine Schleimhauterkrankung. Mikroskopisch bzw. externe Zugänge seien in den Raum gestellt, möchte ich nicht näher darauf eingehen. Endoskopische oder mikroskopische Chirurgie ist eine Ansichtssache. Manche Kollegen bevorzugen das eine, die anderen das andere. Externe Zugänge sind eigentlich eher im Rahmen der Onkologie vorbehalten. Ein typisch funktionell chirurgisch orientiertes Problem, ausgedehnte pneumatisierte mittlere Nasenmuscheln, die den mittleren Nasengang und damit die Belüftung der Nebenhöhlen verlegen, chirurgisch an sich sehr leicht behebbar. Ebenso ein enges Infundibulum durch einen pneumatisierten Prozessus uncinatus, Engstellen, die im Rahmen von Schleimhautschwellungen, unter Umständen minimalen Schleimhautschwellungen durch lokale Reize, Inhalationsallergene, Temperaturschwankungen, Staub, was auch immer, durch Schleimhautschwellungen blockiert sein können und dann natürlich eine funktionelle Problematik darstellen, auch an sich eine Domäne der Chirurgie. Patienten mit solchen klinischen Bildern sind natürlich auch primär chirurgisch anzugehen, wobei dieser Patient insofern recht interessant war, eine ausgedehnte Polyposis-Nase. In der folgenden Bildgebung war man nicht ganz sicher, das ist ja teilweise als Fremdkörper, teilweise als Verdacht auf Aspergillom. Sie wissen, Pilze machen manchmal so oft so kalkdichte Strukturen in den Weichteilen interpretiert wurde. Im Endeffekt sind wir das natürlich dann auch chirurgisch angegangen. Da hat sich gezeigt, dass diese Schleimhautpolypen verknöchert waren. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Wir haben diese Polypen dann entfernt, haben diese verknöcherten Polypen vorsichtig reseziert, die Nebenhöhlen weiter eröffnet. Der Patient ist dann postoperativ doch auch unter einer intensiven Lokalpflege und Cortisontherapie gestanden und ist jetzt nach 1,5 Jahren eigentlich mehr oder weniger polypen- und schwellungsfrei. Um nochmal auf die Nebenwirkungen bzw. auf die Symptome zurückzukommen, Sie kennen alle diese extremen Kopfschmerzen, neuralgiforme Beschwerden, unter Umständen auch Sehstörungen, Visus-Einschränkungen, Konjunktivitiden, Zahnschmerzen, manchmal kommen Wangenschwellungen und unter Anführungszeichen bzw. in Klammer habe ich hier gesetzt den gastroösophagealen Reflux mit einem großen Fragezeichen, wobei dieser, glaube ich, auch nicht mehr ganz so wegzudenken ist. Diese Patientin war insofern interessant, ist eigentlich wegen einer Sinusitis bzw. Nebenhöhlenbeschwerden zum HNO-Facharzt gegangen. Der hat sie halt antibiotisch anbehandelt, das ist nicht wirklich besser geworden. Dann ist ein CT gemacht worden mit diesem Ergebnis. Dann hat man dieses Bild gesehen, hat man nicht wirklich interpretieren können. Da ist noch ein MR gemacht worden, eigentlich auch nicht wirklich interpretieren können. Wenn Sie sich aber dieses Bild genauer anschauen, wie kommt man da zu diesem Pfeil? Bewegen? Aha, dann kommt er. Sehen Sie da unten so eine knöcherne Grenzlamelle. Da oben auch so eine kalkdichte Struktur. Sie sehen, dass diese Raumvorlagen, wollen wir sie mal nennen, zirkulär aufgetrieben ist. Zirkulär aufgetrieben, ein zirkulär expansives Wachstum weisen eigentlich Zysten auf. Und wenn Sie sich das nächste Bild anschauen, wird es vielleicht eindeutiger. Die Patientin hatte da in der Kieferhöhle an der medialen Wand einen retinierten Weisheitszahn, der eine radikuläre Zyste entwickelt hat über Jahre. Diese Zyste selber hatte eigentlich nicht wirklich die Beschwerden gemacht, die Beschwerden hat sie gekriegt. Sehen Sie, dass da unterhalb im Bereich der alveolären Bucht da auch alles verschattet ist. Ja? Und diese Restkieferhöhle hat sich letzten Endes durch die Minderbelüftung auch entzündet und hat unter Umständen im Rahmen eines Infektes durch Eindringung der Bakterien dort eine akute Symptomatik ausgelöst. Klinisch ist es dann dazu gekommen, dass diese Zyste über den mittleren Nasengang dort rupturiert ist, spontan rupturiert ist, die Patientin ein entsprechendes Sekret ausgeschneuzt hat, sich das ganze System beruhigt hat, mit der Antibiose sich, dass der Unzer beruhigt und nicht abgeheilt ist und die Patientin eigentlich relativ beschwerdefrei war. Wir haben letzten Endes, haben wir dann diese Zyste endoskopisch über die Nase, hat sich an sich ganz gut machen lassen, inklusive dieses Retiniten-Weißes-Zahnes entfernt. Und ja, das Ganze ist abgeheilt und die Patientin ist mehr oder weniger beschwerdefrei. Ein ähnlicher Fall war dieses hier, ist vielleicht noch ausgeprägter, auch so ein zirkulär expansives Wachstum. Der Patient wurde ursprünglich von einer Zahnärztin geschickt mit dem Verdacht auf Aspergillom. Vielleicht der eine oder andere von Ihnen kann sich noch erinnern, letztes Jahr war auch ein Vortrag über Aspergillome im Bereich der Nasennebenhöhlen, oftmals entstanden durch zinkoxidhältige Wurzelfüllbasten, die dann auch in der Bildgebung so kalkdichte Strukturen aufweisen. Ja, wir haben diesen Patienten dann auch mit dieser Intention mehr oder weniger operieren wollen, haben es auch getan, aber im Rahmen des Eingriffs hat sich dann gezeigt, das ist einmal das endoskopische Bild, mittlere Nasenmuschel, Sie sehen da hier die nach medial verdrängte Begrenzung der Kieferhöhle, da die untere Nasenmuschel, wenn man das ein bisschen weiter heraus sieht, das Endoskop da unten, der untere Nasengang, wie gesagt, wie die mediale Wand richtig da pompiert ist. Der Patient wurde infundibulotomiert, im Rahmen dessen wurde natürlich da die Kieferhöhle, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen eröffnet. Es ist dort ein entsprechend detritoides Sekret abgesaugt worden. Wir haben dann weiter präpariert und da hat sich gezeigt, dass ich so quasi zwischen der Kieferhöhlenwand und dieser anderen Wand ja, da eine Struktur gegeben hat, eine Schleimhaut, die von einer ganz dünnen Knochenschicht umgeben war. Und unterhalb von dieser Knochenschicht, unmittelbar der Kieferhöhlenwand anliegend, war ganz eine normale, ein bisschen atrophe Schleimhaut. Das heißt, im Endeffekt hat sich gezeigt, dass das Ganze ein Zystenbalg war. Wir haben das dann auch mal unter endoskopischer Sicht mit diversen Winkeloptiken gelöst, über die Kieferhöhle entfernt und siehe da, das Ganze war ebenfalls eine endogene Zyste. Und wenn Sie sich dann genauer hineinschauen, haben Sie da drinnen dann noch den Zahn, den wir da auch von der medialen Kieferhöhlenwand gelöst haben und entsprechend entfernt haben. Patienten ist es an sich relativ gut gegangen. Nachher die Schwellung der Wange im Rahmen der entzündlichen Affektion hat sich dann auch wieder zurückgebildet. Diese Patientin, eine ältere Dame mit extremen Kopfschmerzen, therapieresistent, aus einer Ärztefamilie, neurologisch durchgecheckt worden, bis zum Gehtnichtmehr im Rahmen der Bildgebung, hat man dann auch diese Keilbeinhöhlenverschattung gesehen. Und wenn Sie da hier ein bisschen so genauer schauen, sehen Sie da auch so eine kalkdichtere, schlierenhafte Struktur, die am Knochenfenster wesentlich dichter ausschaut, eine isolierte Affektion der Keilbeinhöhle. Das war ein Aspergillom. Sie sehen allerdings hier, dass dieses Aspergillom kein zystisch expansives Wachstum aufzeigt, sondern sie eigentlich mehr oder weniger die Grenzen der natürlichen Begrenzungen hält und vorher schon durch extreme Schmerzen und Superinfektion meistens symptomatisch wird. Dieser Patient ist vielleicht eigentlich ist er selber gekommen, hatte Zahnimplantate, hatte diese 2 oder 3 Jahre in situ, die haben sich dann gelockert. Es hat dann auch eine Affektion der Kieferhöhle gegeben, die Zahnimplantate sind entfernt worden, ein Fistelverschluss hat stattgefunden. Das Ganze hat sich dann super infiziert, der Patient hat eine akute Sinusitis maxillaris bezeichnet, entwickelt. Wir haben dann im Rahmen der Sanierung dann auch die Kieferhöhle eröffnet. Ein Kontroll-MR-CT wollte er nicht mehr machen, zeigt dann, dass die Kieferhöhle sich eigentlich vollkommen beruhigt hat, die Schleimhautschwellung zurückgegangen ist, eine gute Belüftung stattfindet. Trotzdem hatte er und hat nach wie vor massive Schmerzen im Bereich des Oberkiefers, neuralgiformer Natur, die eigentlich sehr therapieresistent sind, eigentlich fast nur mit Cortison und nichtsteroidalen Antirheumatika in den Griff zu kriegen sind. Eine Herausforderung, glaube ich, der Zahnärzte, die manchmal sowohl den Patienten als auch die Kollegen selber zur Verzweiflung bringen kann. Und die Patienten landen dann auch immer wieder bei uns, so quasi tut es irgendwas, da ist irgendwas. Und wenn irgendwo ein bisschen eine minimale Schwellung im Bereich der Kieferhöhle zu sehen ist, dann ist das gleich die Sinusitis. Ich möchte das Problem nur in den Raum stellen, wirklich eine Lösung kann ich im Moment nicht anbieten. Dieser Patient, auch ein interessanter Patient, der ist vor 7 Jahren wegen eines invertierten Papilloms teilpolypektomiert worden, das war ein Zufallsbefund, hat das nicht weiter verfolgt, weil im Rahmen dieser Zeit auch eine Arteria centralis retinae Thrombose aufgetreten ist, die natürlich im Vordergrund stand, wurde dann erfolgreich behandelt und hat glücklich, dass er wieder gesehen hat und hat die Nase vernachlässigt. Hat dann vor Weihnachten plötzlich seine Konjunktivitis entwickelt, ist 3 Wochen lang beim Ophthalmologen zur Behandlung gewesen, Augentropfen gekriegt und irgendwie hat sich nicht wirklich was getan. Er ist dann selber, weil er halt vielleicht doch irgendwann einmal an das invertierte Papillom gedacht hat, zum HNO gegangen. Der HNO-Facharzt hat ein CT gemacht und dann kam folgender Befund heraus: eine komplette Verschattung der linken Nasennebenhöhlen. Und Sie sehen auch hier eine Destruktion des Orbiterbodens. Wir haben ihn dann polypektomiert, unter Anführungszeichen, beziehungsweise das invertierte Papillom herausgenommen, haben wir schon den Verdacht gehabt, haben das Ganze primär endoskopisch gemacht, Verdacht natürlich gehabt, da die Orbiterboden destruiert waren, auch Teile der Orbiter der Kieferhöhlenvorderwand destruiert waren, dass sich dann möglicherweise ein Malignom entwickelt hat. Sie wissen, in ganz seltenen Fällen, 2% können diese Papillome malignend arten. Es war dann so. Wir haben ihn dann allerdings über einen externen Zugang, um einen besseren Überblick zu kriegen, entsprechend operiert, den Orbiterboden resiziert. Gott sei Dank konnten wir die Muskulatur erhalten, dass sie nicht infiltriert war. Der Patient ist jetzt letzte Woche mit der Bestrahlung der postoperativen fertig geworden. Wir müssen die Daumen halten, dass er diesbezüglich eine Zukunft hat. Ich habe vorhin schon angedeutet, der gastroösophageale Reflux und Rhinosinusitis sind schon Aspekte, die im Rahmen der Forschung nicht uninteressant sind. Und Sie kennen alle das Symptom bzw. dieses Problem, wenn die Patienten daherkommen. Sie haben so einen Frosch im Hals, so ein Globusgefühl und ja, es rinnt ihnen hinten immer was hinunter und das kommt von der Nase oben und Sie schauen die Patienten an und eigentlich sehen sie nichts. Sie machen ein CT und eigentlich sehen sie auch nicht wirklich was. Patienten geben dann vielleicht an, dass sie manchmal schlecht Luft trinken durch die Nase. Gut, das könnte natürlich ein funktionelles Problem auch sein im Bereich der Nebenhöhlen. Ein bisschen so eine Mischsymptomatik, die oft schlecht zuordnenbar ist. Manchmal mit ein bisschen Halsschmerzen verbunden und die Patienten sind teilweise oft sehr nasenorientiert. Eine norwegische Forschungsgruppe und auch eine amerikanische Forschungsgruppe von relativ rezenten Arbeiten haben versucht, dem nachzugehen. Sie vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt. Wirklich, die Pathogenese kann man sich nicht ganz erklären. Sie gehen teilweise so weit, dass sie sagen, ex vivantibus, wenn keine Therapie mehr hilft, dass man zumindest eine Antirefluxtherapie einleitet und dann mal schaut, was sich tut. Meistens ist es ja so, dass wir bei diesen Refluxuntersuchungen, Sie wissen, 40% der Bevölkerung haben so einen stillen Reflux und sie sehen gar nichts. Auch im Rahmen dieser ganzen Druckmessungen, Säuremessungen im Rahmen der Gastroskopie können Sie nicht wirklich was nachvollziehen. Trotzdem hat man wieder die Erfahrung, dass wenn man Patienten dann über 4 bis 6 Wochen eine säurereduzierende Medikation verabreicht, dass die Beschwerden deutlich besser werden. Ich möchte das Problem nur in den Raum stellen und ganz einfach als Alternative andiskutiert lassen. Differentialdiagnosen sollten an und für sich zum Ursachenausschluss dienen. Alle Ursachen bzw. Möglichkeiten, die hier aufgelistet sind, kennen Sie, ist nichts Neues. Ich wollte nur kurz noch mal darauf hinweisen, wie vielfältig so quasi diese differentialdiagnostischen Aspekte sein können. Ausschließen sollten Sie allerdings immer eine Sinusitis, wenn Sie konjunktivale Beschwerden haben, wenn Sie meningeale Beschwerden haben, Sie Visusverschlechterungen haben, auch Visusverschlechterungen können durch toxische Sekrete, retinierte Sekrete im Bereich der Keilbeinhöhlen oft Monate oder Wochen später auftreten. Also sollten Sie diesbezüglich auch die Nebenhöhlen abklären. Neuralgieforme Beschwerden, Neuropathien im Rahmen der Pilzerkrankung nicht vergessen. Denn nur wenn Sie eine gezielte Diagnostik betreiben, können Sie auch wirklich eine gezielte Therapie den Patienten angedeihen lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz zum Schluss noch einen Film zeigen, wo wir eigentlich ein heftiges Problem für die Patientin durch einen kleinen Griff recht gut in den Griff gekriegt haben. Bitte. Die Patientin hatte eine Pyozele mit ausgeprägten Kopfschmerzen. Sie sehen das CT, eigentlich sonst einen unauffälligen Nebenhöhlenbefund, eine isolierte Affektion der Stirnhöhle. Wir haben die Patientin dann chirurgisch die Rezessus frontalis eröffnet. Hier die Einstiegsschnitte im Sinne der Umschneidung des Prozesses und Sinatus. Sinuses und Sinatus wird entfernt. Die Bulla et mortalis wird eröffnet. Das Dach der Bulla et mortalis wird abgetragen, um in Richtung Rezessus frontalis bzw. Stirnhöhlenbereich besser einen Einblick zu erlangen. Die Schädelbasis wird abgetastet, wie weit hinten ist der richtige Griff. Die Öffnung der tiefen Stirnhöhle von unten. Sie sehen den Eiterfluss, der direkt aus der Stirnhöhle kommt. Wir saugen das ab. Ganz schön viel drin in so einer Höhle. Also von da aus wird noch erweitert. Ein guter Einblick in die Stirnhülle. Noch Reste vom Sekretier, weil es sich dann abrinnen kann. Das ist das Bild 12 Tage später. Die Stirnhülle ist noch immer offen. Einzelne kleine Ödempölster und Fibrinbelege, die beim Rahmen der normalen Wundheilung vorkommen. Eine radiologische Kontrolle der Stirnhöhle. Die Stirnhöhle ist frei. Und zum Schluss noch ein Bild 4 Wochen später. Der Rezessus frontalis ist breit offen, die Stirnhöhle gut einsehbar, vernarbt, blant und die Patientin eigentlich beschwerdefrei.